Katechismus bei Radio Horeb. Ich begrüße ganz herzlich zuerst unseren Referenten, Pfarrer Thomas Rellstab. Guten Tag, Pfarrer Rellstab.
Grüß Gott, lieber Herr Wielert und liebe Zuhörer und Zuhörerinnen. Freut mich, dass Sie heute wieder auf Sendung sind und dabei sind.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Wir sind im Katechismus unter dem Artikel 8, Kampf des Gebetes. Und da steht der Abschnitt 2733 an. Und ich denke, wir beginnen gleich, sodass wir dann auch Zeit haben, in die einzelnen Themen genau hineinzuschauen.
Okay, einverstanden.
Eine weitere Versuchung, der die Überheblichkeit die Tür öffnet, ist der Überdruss. Die Lehrer des geistlichen Lebens verstehen darunter eine Art Depression. Sie wird durch das Nachlassen in der Askese, das Schwinden der Wachsamkeit und durch die mangelnde Sorgfalt des Herzens hervorgerufen. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Das können wir nachlesen bei Matthäus Kapitel 26, Vers 41. Je größer die Höhe, von der man herabfällt, desto mehr verletzt man sich. Die schmerzliche Ermutigung ist die Kehrseite der Überheblichkeit. Der Demütige wundert sich nicht über sein Elend. Es bringt ihn dazu, stärker zu vertrauen und bestätigt zu bleiben.
Wir sind hier im Abschnitt über die Versuchungen im Gebet. Das letzte Mal haben wir noch gesehen, wie der Mangel an Glauben eine große Versuchung sein kann, dass unser Gebet nicht so richtig erhört wird. Und hier kommt ein ganz anderer Aspekt zum Ausdruck, den der Katechismus präsentiert, nämlich die Versuchung, die aufgrund unserer Überheblichkeit passiert. Das ist dann der Überdruss. Es kann geschehen, dass wenn wir uns auf den Weg des Glaubens begeben, sehr bald in uns eine gewisse Überheblichkeit kommt. Alles scheint so leicht, alles geht so wunderbar, wir fühlen uns gut und das kann uns ein bisschen eben überheblich machen, ein bisschen stolz. Und dann, wenn wir dann feststellen, dass das Glaubensleben eben nicht nur aus eitel Freude besteht, sondern durchaus auch immer wieder diese Momente der Nüchternheit, der Trockenheit, auch davon haben wir gesprochen in den letzten Sendungen, dass auch diese Dinge in unserem Leben, in unserem Glaubensleben vorkommen, dann kann bald ein Überdruss kommen. Und man sagt ja, je höher das man steigt, umso tiefer kann man fallen. Und der Katechismus bringt hier einen sehr interessanten Aspekt hinein. Er sagt dann, dass dieser Überdruss in eine gewisse geistliche Depression führen kann. Eine Depression, ein Verlieren des Geschmackes am Gebet, ein Verlieren des Geschmackes an den geistlichen Dingen. Alles wird einem schwer, alles fällt einem schwer. Plötzlich geht man nicht mehr mit frischem Elan in die Kirche. Plötzlich hat man Mühe, sich mit dem Gebet auseinanderzusetzen, sich zu konzentrieren. Auch das Lesen der geistlichen Dinge, die wir uns vorgenommen haben, zum Beispiel der Bibel oder sonst eines geistlichen Autores oder auch etwas vom Papst oder so, das fällt uns schwer. Und das ist dann so ein Zeichen, dass da irgendetwas nicht mehr stimmt. Das gibt dann diese Trockenheit. Eben der Katechismus spricht hier von der Depression. Und er sagt auch, was die geistlichen Lehrer darüber uns mitgeben auf den Weg. Es gibt verschiedene Gründe, dass eine solche Depression kommen kann. Einerseits das Nachlassen in der Askese, also das Nachlassen in den geistlichen Übungen, im sich bemühen um die Dinge Gottes. Also wenn man plötzlich eben sich nicht mehr so eifrig darum bemüht, dann kann so etwas wie Depression Einkehr halten. Oder auch das Schwinden der Wachsamkeit, dass man nicht mehr auf das genügend aufmerksam ist, das Gute zu tun, die Tugenden zu leben, die Gebote Gottes zu befolgen, dass man sich dann so leicht wieder der Sünde zuwendet. Also die Wachsamkeit für das Heilige, für das Göttliche, für das Wahre, für das wirklich Schöne, das von Gott gegebene Schöne, dass diese Wachsamkeit verschwindet. Das könnte dann auch wieder mal ein Zeichen sein, dass man vielleicht zurückkehrt in die Beichte. Die Beichte hilft immer wieder, diese Wachsamkeit ganz neu zu haben. Und deshalb ist die Beichte auch sehr wichtig, um die Heiligkeit zu erreichen. Und schließlich auch die mangelnde Sorgfalt des Herzens. Also, dass man nicht mehr mit dem Herzen dabei ist, dass man diese herzliche Freude verloren hat, dass man auch sich das Herz wieder irgendwo verschließt in Bezug auf die Liebe gegenüber den Mitmenschen, dass man sich zu sehr wieder auf sich selber konzentriert und nicht mehr die Offenheit hat, ein offenes Herz für die Mitmenschen, dass man zu leicht wieder über die Nöte der Mitmenschen hinweggeht, dass man sich zu leicht an ihnen vorbei bewegt. Das sind so Dinge. Nachlassen in der Askese, Schwinden der Wachsamkeit und mangelnde Sorgfalt des Herzens. Durch diese Dinge kann also ein gewisser Überdruss, der sich dann in einer geistlichen Depression ausdrückt, herauskommen. Und das ist eine Folge einer gewissen Überheblichkeit. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Dieses Wort von Jesus, das kennen wir sehr gut. Und das passiert dann eben, wenn wir nicht mehr wachsam, genügend wachsam sind. Und hier sagt dann der Katechismus, je höher die Höhe, von der man herabfällt, desto mehr verletzt man sich. Also je mehr, dass man sich selber überhebt hat, dass man gesagt hat, oh, schau mal, wie bin ich schon gut, wie kann ich schon alles, wie viel habe ich schon erreicht, wie sehr gelingt mir alles und so weiter, wie sehr gehorcht mir auch Gott, wenn wir beten, dann auch die Erfahrung haben, dass er uns erhört, umso tiefer kann man dann auch fallen. Die schmerzliche Entmutigung ist die Kehrseite der Überheblichkeit. Und wenn man dann gefallen ist, dann kommt eben diese ernüchternde, fast zerschmetternde Entmutigung. Plötzlich fällt alles schwer. Dann sagt der Katechismus aber, der Demütige wundert sich nicht über sein Elend. Also die Stärke gegen die Überheblichkeit in unserem eigenen Leben ist immer die Demut. Die Demut auch, sich selber zu kennen, sich selber anzuschauen, wie man ist vor Gott, dann hat man nämlich keinen Grund, sich zu überheben. Dann sieht man seine Schwächen und man weiß, letztlich ist alles Gnade. Was gelingt, das ist alles Gnade. Und jetzt im Moment gelingt es, aber vielleicht in einer Woche fällt mir das, was mir heute leicht fällt, wieder so schwer, dass ich merke, ich kann es ja nicht aus mir selber. Es ist immer wieder eine Gnade und ich muss um diese Gnade auch immer wieder beten. Und da bleibt man demütig. Wenn man das erkennt, dann bleibt man demütig. Und die Demut bringt dann den Menschen dazu, einfach stärker zu vertrauen und immer beständig zu bleiben. Wenn man weiß, ich kann letztlich nichts aus mir selber. Es ist alles ein Geschenk Gottes. Da kann ich demütig bleiben. Da kann ich die Dimensionen richtig sehen. Ich weiß, Gott ist alles und ich bin letztlich nur Empfangender. Ich bin nichts vor Gott. Und was ich bin, das bin ich aus reiner Gnade. Und diese Erkenntnis seiner selbst, dass man auch nötig hat, dass man die Gaben Gottes nötig hat, die Gnade nötig hat, das führt dann zu einer gewissen Beharrlichkeit. Man gibt dann nicht so schnell auf und das ist ganz wesentlich im geistlichen Leben und auch im Gebetsleben. Und der Katechismus ermuntert uns hier auch, stärker zu vertrauen und beständig zu bleiben. Beständig, auch wenn es mal ein bisschen schwieriger wird in unserem Leben, das darf man nicht unterschätzen. In diesem Sinne ist der Katechismus wirklich ein ganz großartiger Lehrmeister, der auch immer wieder auf andere Lehrmeister zurückgreift, die eben uns im geistlichen Leben sehr viel mitgeben können auf unserem Weg.
Wir kommen zu einem weiteren Abschnitt, der die Überschrift trägt, kindliches Vertrauen. Wir sind in dem Großthema das christliche Gebet und hier der Artikel 2734. In der Bedrängnis wird das kindliche Vertrauen geprüft und muss sich bewähren. Die größte Schwierigkeit liegt im Bittgebet, das wir für uns selbst oder für andere fürsprechend vorbringen. Manche hören sogar auf zu beten, weil sie denken, ihr Gebet werde nicht erhört. Hier stellen sich zwei Fragen. Warum denken wir, dass unsere Bitte nicht erhört wird? Wie wird unser Gebet erhört und wirksam?
Auch dieser Abschnitt ist sehr wichtig und wir können für unser geistliches Leben sehr viel herausnehmen. Der erste Satz, in der Bedrängnis wird das kindliche Vertrauen geprüft und muss sich bewähren. Wir sind immer wieder in Bedrängnis. Es gibt Dinge, die in unserem Leben nicht so gelingen, wie wir es wünschen, die falsch laufen. Wir fühlen uns bedrängt, wir fühlen uns angespannt, wir haben die Geduld, die innere Freude irgendwo verloren. Das gibt es immer wieder. Das kann auf verschiedene Art und Weisen geschehen, auch wenn wir sehr angespannt sind im Berufsleben und so weiter oder Probleme haben in der Familie, am Arbeitsplatz und so weiter. Das sind alles so gewaltige Anspannungen, die dann wie eine Prüfung auf uns wirken. Und dann fällt uns eben auch vielleicht auch das Geistliche irgendwo schwer, weil wir auch zu wenig Zeit haben dafür und zu wenig uns in dieses Vertrauen hineingeben können, dass wir zu wenig Zeit finden, um einfach bei Gott zu sein. Solche Bedrängnis verlangt nach wirklich Vertrauen. Wir werden dann in unserem Vertrauen geprüft. Gebe ich gleich auf oder kann ich auch einmal, wenn ich jetzt nicht diesen wunderbaren Trost Gottes so ganz im Herzen spüre, weitergehen auf meinem Lebensweg, auf meinem Glaubensweg auch? Und dieses Vertrauen muss sich dann, wird nicht nur geprüft, sondern muss sich auch bewähren, dass wir halt einfach bei Gott bleiben, dass wir den Glauben bewahren, dass wir weiterhin beten, dass wir treu sind gegenüber unseren Standespflichten, dass wir auch unsere religiösen Pflichten weiter treu erfüllen. Der Katechismus zitiert hier indirekt eine Stelle aus dem Römerbrief, Kapitel 5, die Verse 3 bis 5, die ich Ihnen kurz vorlesen möchte. Paulus sagt hier: Wir rühmen uns ebenso unserer Bedrängnis, denn wir wissen, Bedrängnis bewirkt Geduld. Also wenn ich die Bedrängnis bestehe, dann werde ich geduldiger. Weiter Geduld, aber Bewährung. Wenn ich immer wieder geduldig bin, dann bewährt sich diese Geduld. Es ist eine Sache, die sich in mir in Fleisch und Blut hinübergegangen ist. Bewährung bewirkt dann Hoffnung. Die Hoffnung aber lässt nicht zugrunde gehen, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Also wenn wir auch uns bewährt haben in der Geduld, dann steigt die Hoffnung auf. Und die Hoffnung ist ja immer wieder eine Frucht auch der Liebe. Der liebende Mensch, der hofft immer wieder auf Gott. Und die Hoffnung ist dann, dass man die letzte Hoffnung, dass man das ewige Leben erreicht. Das ist die wahre christliche Hoffnung. Also sehr schön, wie der Katechismus hier auch wieder eine Bibelstelle zitiert und hineinnimmt. Also kindliches Vertrauen haben und sich darin auch bewähren. Und dann geht es weiter.
Warum?
Nein, Moment. Ja. Es geht im Bittgebet ist es ja sehr oft, dass es uns schwer fällt oder dass wir da merken, wir werden nicht so richtig erhört. Wenn wir für uns selber bitten, irgendetwas oder auch für jemand anderes etwas bitten, und dann haben wir wieder das Gefühl, es wird ja gar nicht erhört. Und dann kommen die Zweifel, dann kommen die Fragen. Manche hören sogar auf zu beten, weil sie denken, ihr Gebet werde nicht erhört. Und dann sagt der Katechismus, hier müssen wir uns zwei Fragen stellen. Erstens Frage, warum denken wir, dass unsere Bitte nicht erhört wird? Einmal überlegen, wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht erhört, warum werde ich nicht erhört? Warum denke ich, dass ich nicht erhört werde? Was könnte dahinter stecken? Was ist vielleicht der Grund, dass ich nicht erhört werde? Und dann die zweite Frage, wie wird unser Gebet erhört und wirksam? Also was könnte ich machen, dass das Gebet wirksamer wird, dass es besser zu Gott dringen könnte? Solche Fragen und ähnliche kommen auch später noch im nächsten Abschnitt. Solche Fragen sind wichtig, dass wir uns immer wieder prüfen, auch über unser eigenes Beten, die Art, wie wir beten, warum wir beten, was der Inhalt ist des Gebetes, ob es wirklich eine gute Sache ist, warum ich bete und so weiter. Gehen wir gleich weiter, denn da kommen noch andere solche Fragen auf.
Warum klagen wir, seien nicht erhört worden? Abschnitt 2735. Eine Feststellung sollte uns zunächst erstaunen. Wenn wir Gott loben oder ihm für seine Wohltaten im Allgemeinen danken, kümmert es uns kaum, ob unser Gebet ihm angenehm ist. Dagegen verlangen wir aber, das Ergebnis unserer Bitte zu sehen. Welches Gottesbild veranlasst uns zu beten? Ist Gott für uns nur ein brauchbares Mittel? Oder ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus?
Diese Erfahrung haben Sie vielleicht auch schon gemacht. beim Loben Gottes, da ist es uns, kümmert uns eigentlich nicht so sehr, ob es Gott angenehm ist, wie wir ihn loben. Wir loben ihn einfach aus ganzem Herzen. Aber sobald wir um etwas bitten, da haben wir sofort das Gefühl, hört Gott wirklich zu? Und dann sollen wir uns auch fragen, gefällt ihm unser Gebet? Wir verlangen, das Ergebnis unserer Bitte sofort zu sehen. Wir möchten sofort Früchte sehen. Wir beten und dann sollte es sofort geschehen. Da sind wir oft sehr ungeduldig, auch in unserem Gebet. Das kennen alle, die beten. Und da stellt der Katechismus wieder weitere Fragen. Welches Gottesbild veranlasst uns zu beten? Wie stelle ich mir Gott vor? Warum bete ich überhaupt zu Gott? Solche Fragen sind sehr wichtig, dass ich nicht mich mit der zweiten Frage ertappen muss, dass ich quasi das Gefühl habe, Gott ist wie eine Maschine. Ich bete, ich gebe ihm etwas und er muss es sofort zurückgeben. Ist Gott für uns nur ein brauchbares Mittel, ebenso einfach ein Mittel, das ich brauchen kann, oder ist er der Vater unseres Herrn Jesus Christus? Also das ist ganz entscheidend. Welches Gottesbild habe ich? Ist er für mich so etwas wie einfach einer, der einfach geben muss, eben ein Deus ex machina, einer, der wie eine Maschine ist, der ein Mittel ist, damit ich erhalte, was ich brauche? Das wäre eine sehr verkürzte Vorstellung von Gott, sicher auch eine ganz falsche Vorstellung von Gott. Oder ist er eben der Vater unseres Herrn Jesus Christus, also der Schöpfer aller Dinge, ein ganz anderes Gottesbild, einer, der weiß, weil er unser Vater ist und weil er Schöpfer unseres Lebens ist, weil er weiß, was wir brauchen. Und wenn ich mir so die richtige Gottesvorstellung habe in meinem Gebet, dann bete ich auch richtig, dann bete ich anders. Ich bete ganz anders zu einer Maschine, als wenn ich wirklich zum Vater bete. Und solche Fragen sind ganz wichtig. Wie stelle ich mir Gott vor? Wer ist Gott für mich? Und aufgrund dieser Vorstellung, dieses Gottesbildes, verändert sich natürlich sofort mein Gebet. Und dann, wenn ich natürlich sehe, das ist der Vater unseres Herrn Jesus Christus, es ist der dreifaltige Gott, zu dem ich bete, dann weiß ich, dass es halt nicht einfach alles automatisch ist, dass es nicht einfach so geht, wie es meinem Willen entspricht, sondern dann unterstelle ich mich auch immer wieder, wie Jesus selber, dem Willen des Vaters. Vater, wenn du kannst, gib, dass dieser Kelch an mir vorübergeht, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. So hat Jesus gebetet und so sollen auch wir zu unserem Vater im Himmel immer wieder neu beten.
Abschnitt 2736. Können wir mit Überzeugung sagen, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen? Das können wir nachlesen bei Römer Kapitel 8, Vers 26. Bitten wir Gott um angemessene Güter? Unser Vater weiß genau, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Er erwartet aber unsere Bitte, weil die Würde seiner Kinder in ihrer Freiheit liegt. Es ist also nötig, dass wir mit Gottes Geist der Freiheit beten, um wirklich erkennen zu können, was sein Wille ist.
Ja, hier sind wiederum einige Fragen, die der Katechismus aufwirkt und denen wir uns durchaus stellen sollten. Im Römerbrief sagt Paulus, wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Es ist der Heilige Geist, der es uns eingibt. Ja, was ist denn wirklich das Richtige? Wissen wir das wirklich? Können wir das wirklich sagen? Ich weiß genau, worum ich beten muss. Wir beten so viele Dinge. Aber was ist denn wirklich das Richtige? Und hier sich einfach immer wieder auch vom Heiligen Geist führen lassen. Der Katechismus fragt, ob wir das auch mit Überzeugung sagen können. Wir wissen nicht, worum wir in rechter Weise beten sollen. Wir sind zu klein. Wir wissen nicht, was jetzt mir wirklich auch zum Heile dient, was der größeren Ehre Gottes förderlich ist. Und dann eine weitere Frage. Bitten wir Gott um angemessene Güter? Also ist eben das, worum ich bitte, das ist schon oft jetzt gekommen im Katechismus, ist es ein Gut, ein wirkliches Gut, ein angemessenes Gut, etwas, das mir persönlich förderlich ist, oder ist doch sehr viel Egoismus in meinem Bitten, ist sehr viel Selbstgefälligkeit darin, ist es eben einfach die Art, dass Gott quasi mir gehorchen muss und nicht umgekehrt. Das sind schon Fragen, denen wir uns immer wieder stellen müssen bei unserem Beten, weil das eben auch Gefahren sein können in unserem Gebet. Dann geht es weiter, unser Vater weiß genau, was wir brauchen, noch bevor wir ihn darum bitten. Auch das ein Zitat aus der Bibel, und zwar aus dem Matthäus-Evangelium. Er kennt uns durch und durch. Und letztlich beten wir umso richtiger, je mehr wir Gott erkannt haben, je mehr wir nahe bei Gott sind. Je näher wir bei Gott sind, umso mehr bitten wir um die richtigen Güter, um die angemessenen Güter. Dennoch, sagt der Katechismus, ist es wichtig, dass wir unsere Bitten auch aussprechen, obwohl Gott ja alles schon im Voraus weiß, bevor wir überhaupt eine Bitte an ihn richten, weil die Würde seiner Kinder in ihrer Freiheit liegt. Wir leben in die Freiheit der Kinder Gottes, wenn wir uns auch immer wieder in dieser Freiheit an Gott wenden und wenn wir auch selber versuchen zu erkennen, was brauche ich denn wirklich, was habe ich wirklich nötig. Das ist auch für unsere Selbsterkenntnis sehr wichtig, diese Frage, was brauche ich wirklich? Was wäre mir jetzt förderlich? Wie komme ich näher zu Gott? Was kann mich mehr, mein Leben mehr zu einem Geschenk für Gott machen? Wie kann ich in meinem Leben Gott mehr verherrlichen? Das sind entscheidende, wichtige Fragen. Da sagt der Katechismus, es ist also nötig, dass wir mit Gottes Geist der Freiheit beten, um wirklich erkennen zu können, was sein Wille ist. Also das ist immer wieder das Entscheidende. Versuchen zu erkennen, was ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes, das ist immer das angemessene Gut. Und letztlich können wir in unserem Gebet immer anhängen, wenn ich um etwas bitte, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Wir haben gerade die letzte Woche hat mir ein Mitbruder eine E-Mail geschrieben mit der Bitte, dass ich für ein krebskrankes kleines Kind, das sich eigentlich am letzten Sonntag die Erstkommunion hätte empfangen sollen, beten solle, weil es sehr schwer an Krebs erkrankt ist. Und er hat das auch weiteren Priestern geschrieben und wir haben alle sehr intensiv gebetet. Er hat ihr auch ein Bild, diesem Kind ein Bild der Mutter Teresa von Kalkutta gegeben, weil wir da in einer Gebetsgemeinschaft sind, die sie gegründet hat. Und wir haben gehofft, dass sie noch wenigstens diese Erstkommunion machen kann. Aber wir mussten auch sagen, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und tatsächlich ist das Kind dann am Freitag vor dem Erstkommuniontag gestorben. Und am Tag nach der Erstkommunion, also am letzten Montag, musste es dann beerdigt werden. Er hat mir aber geschrieben, es sei irgendwo doch eine ganz große Gnade daraus entstanden. Die Kinder hätten das sehr positiv, sehr gut aufnehmen können. Und sie haben irgendwo gespürt, dass dieses Kind, obwohl es gestorben ist, da ist. Also unser Wille wäre ganz klar gewesen, dass das Kind überleben kann, dass es vielleicht sogar ganz gesund werden kann, dass es zumindest noch die Erstkommunion machen könnte. Aber der Wille Gottes war anders. Und sich da in diesen Willen Gottes hineinschicken, das verlangt von uns natürlich immer wieder eine große Demut. Ich denke auch oft an die drei Jünglinge im Feuerofen, vielleicht erinnern Sie sich an die Geschichte, die im Alten Testament im Buch Daniel erzählt wird. Weil sie nicht den Göttern geopfert haben, wurden sie zum Feuerofentod verurteilt. Und sie haben dann dem König gesagt, sie hätten keine Angst, sie hätten Vertrauen auf Gott, nur Gott allein könnte sie retten. Aber wisse König, auch wenn er uns nicht rette, wir bleiben ihm dennoch treu. Wir werden ihm nie untreu werden. Und tatsächlich ist dann mit den drei Jünglingen auch ein Engel in den Feuerofen gestiegen und hat sie so davor bewahrt. Ein wunderbares Ausdruck auch des Vertrauens auf Gott. Auch wenn er uns nicht rettet, auch wenn er uns das Leben jetzt nehmen würde, wir wären ihm trotzdem treu. Wir würden ihn nicht verleugnen. Wir würden ihm nicht unsere Treue aufkünden. Und genau so sollte es bei uns sein. Wir sollten so überzeugt sein, dass Gott alles richtig macht, dass er für uns sorgt, dass er wirklich weiß, was wir nötig haben, dass er viel mehr weiß, als wir wissen und dass er alles letztlich zum Guten führen kann, dass wir auch dann, wenn wir wirklich das Gefühl haben, jetzt hat er nicht nach unserem Willen gehandelt, dass wir dann einfach sagen, groß ist Gott, er weiß, was er tut. Und wir dürfen das volle Vertrauen haben, dass er es eben wirklich zum Guten, zum Besten für uns Menschen lenkt. Warum? Das können wir vielleicht nicht erfassen. Vielleicht werden wir das erst dann erfahren, wenn wir halt selber die Schwelle des Todes überschreiten und dann in die ewige Herrlichkeit eingehen. Dort werden viele Fragezeichen, viele Fragen mit Sicherheit beantwortet werden.
Hören wir noch den nächsten Abschnitt, 2737. Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Jakobus, Kapitel 4, Vers 2 bis 3. Wenn wir mit einem geteilten Herzen wie Ehebrecher beten, kann Gott uns nicht erhören, denn er will unser Wohl und unser Leben. Oder meint ihr, die Schrift sagt ohne Grund, eifersüchtig sehnt er sich nach dem Geist, den er in uns wohnen ließ? Bei Jakobus, Vers 4, Kapitel 4, Vers 5. Unser Gott ist eifersüchtig auf uns. Was zeigt, dass er uns wahrhaft liebt, lassen wir uns in das Verlangen seines Geistes hineinnehmen und wir werden erhört werden. Wir hören noch einen Abschnitt von Augustinus dazu. Werde nicht betrübt, wenn du von Gott nicht sogleich das, was du von ihm erbittest, erhältst. Denn er will dir viel mehr an Gutem erweisen mit Hilfe deiner Ausdauer, mit der du im Gebet bei ihm verweilst. Er will, dass unser Verlangen sich im Gebet bewähre. So bereitet er uns darauf vor, das zu empfangen, was er uns zu geben geneigt ist.
Hier spricht der Katechismus etwas sehr Wahres an, nämlich je mehr wir unser Leben nach dem Willen Gottes ausgerichtet haben, umso stärker wird das Gebet. Also je heiliger unser Leben ist, umso wirkungsvoller wird auch unser Gebet. Er nimmt da ein Zitat aus Jakobus auf: Ihr erhaltet nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet und empfangt doch nichts, weil ihr in böser Absicht bittet, um es in eurer Leidenschaft zu verschwenden. Also die böse Absicht, so dürfen wir natürlich nicht beten. Oder das, was wir erhalten, dann irgendwo in den, quasi als Unterstützung unseres, ich sage es so, leidenschaftlichen, sündhaften Lebens zu missbrauchen. Das geht natürlich nicht. Katechismus sagt dann, wenn wir mit einem geteilten Herzen wie Ehebrecher beten, also Ehebrecher natürlich in Anführungs- und Schlussstrichen, wenn wir also mit geteiltem Herzen, wenn wir nicht wirklich aus Liebe zu Gott beten, kann uns Gott nicht erhören oder wird uns sicher nicht so erhören, wie wir es erhoffen, denn er will unser Wohl und unser Leben. Eben letztlich ist immer das Seelenheil das Entscheidende, das angemessene Gut, das richtige Gut, das ist das Entscheidende. Und was wirklich gut ist, das wissen wir oft zu wenig. Das überlegen wir auch zu wenig. Und das ist natürlich bei Gott ganz anders. Er weiß, was für uns wichtiger ist und das Wichtigste ist. Und daher ermuntert uns im Grunde genommen der Katechismus aufgrund des Jakobus-Stelle, dass wir uns wirklich immer wieder und noch mehr bemühen, ganz nach den Geboten Gottes geformt zu werden, also ein heiligmäßiges Leben zu führen. Nicht immer in der Oberflächlichkeit bleiben, in der Lauheit, auch in der gewissen Gleichgültigkeit, sondern wirklich mit Eifer da weitergehen auf dem Weg. Gott ist ein eifersüchtiger Gott, und zwar, weil er in keiner Art und Weise uns verlieren will. Also eine Eifersucht, die bei Gott natürlich ganz positiv ist, nicht eine menschliche Eifersucht, die sich als Neid entpuppt. Nein, die Eifersucht Gottes ist, er möchte uns nicht verlieren, weil er uns so sehr liebt. Er möchte uns alles geben, damit wir uns auf dem Weg zu ihm weiter bewegen. Er möchte keinen von uns, keinen Menschen möchte er verlieren. Er möchte alle bei sich haben, alle heil haben, alle ins ewige Leben führen. Dass das Gebet der Heiligen eben eine ganz besondere Wirkung hat. Das können Sie immer wieder auch in den Biografien der Heiligen lesen. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Episode aus dem Leben des heiligen Pfarrers von Ars, der ja auch ein Waisenhaus gegründet hat. Und dort ist das Korn zur Neige gegangen und er hat mit Vertrauen gebetet, dass Gott eben dafür schaue, in seiner Vorsehung, dass das Getreide nicht ausgehe. Und tatsächlich ist dann im Heuschober, da im Estrich, genügend Korn vorhanden gewesen, dass sie immer wieder Brot backen konnte. Es hat einfach nicht abgenommen. Oder auch, kommt mir auch in den Sinn, der Glaube und das Vertrauen, das starke Gebet einer heiligen Clara von Assisi, die, als die Sarazenen bereits über die Stadtmauern und über die Mauern des Klosters geklettert sind, voll Vertrauen das Allerheiligste hervorgenommen hat und mit diesem Allerheiligste den Sarazenen entgegengegangen ist und sie wirklich in die Flucht geschlagen hat. Das gläubige Gebet eines heiligmäßigen Menschen, das bewirkt ganz gewaltige Dinge. Und so könnten Sie unzählige selber Erfahrungen mit Heiligen aufzählen, die eben zeigen, wie stark das Leben oder das Gebet eines heiligmäßigen Menschen wirkungsvoll ist. Und das sollte für uns eben auch Ansporn sein, unser Leben immer mehr nach dem Willen Gottes zu ordnen. Dann wird auch unser Gebet stärker. Wenn es heißt in der Apostelgeschichte, dass in den ersten Christengemeinden so viele Zeichen und Wunder geschehen sind, dann ist das sicher ein Grund dafür, dass da einfach Glaube war. Glaube und Vertraue auf Gottes Hilfe. Und warum geschehen bei uns so wenig Zeichen und Wunder? Weil der Glaube bei uns halt doch recht schwächlich ist, weil wir viel zu wenig Vertrauen haben, weil wir nicht bereit sind, unser ganzes Leben in dieses Vertrauen hineinzulegen. Ich bin ganz fest der Überzeugung, wenn wir mehr glauben würden, auch in unseren Pfarreien und so, wenn wir stärker glauben würden, stärker vertrauen würden, dann würden auch heute noch Zeichen und Wunder geschehen. Gott gibt da, wo der Mensch bereits nach seinem Willen lebt, unendlich viel Zeichen und Wunder. Und sonst muss er immer wieder die Gnade geben, dass der Mensch sich bekehrt. Und bis er sich endlich bekehrt hat, ja, das braucht sehr viel Zeit. Aber wenn dann die Bekehrung da ist und wirklich der Mensch nach den Geboten Gottes lebt, dann kann Gott in ganz anderer Fülle ausgießen, weil er sicher ist, dass es nicht irgendwie missbraucht wird. Es gibt da auch zwei interessante Zitate von Evagrius und von Augustinus. Wäre nicht betrübt, wenn du von Gott nicht sogleich das, was du von ihm erbittest, erhältst. Ja, nicht betrübt sein, denn er will dir viel mehr an Gutem erweisen mit Hilfe deiner Ausdauer, mit der du im Gebet bei ihm verweilst. Die Ausdauer, da kommt mir gerade die Geschichte des heiligen Franz von Assisi in den Sinn. Sie erinnern sich vielleicht auch, er hat da, nachdem es Probleme gegeben hat mit Gruppen, die es seinen Lebensstil und seine Regeln als zu streng betrachtet hatten, hat er sehr gelitten und er hat sich da zurückgezogen in die Höhlen oberhalb von Assisi und hat immer wieder zu Gott gesprochen, sprich zu mir, sprich zu mir, sprich zu mir. Und das über Tage hinweg. Und plötzlich hat Gott zu ihm gesprochen, indem er ihm die Wundmale gegeben hat. Er hatte das Gefühl, er hätte in allem total versagt, er hätte nicht den Willen Gottes getan, weil jetzt eben diese Spaltung da war, er wollte ja nur die Liebe. Und dann hat er so intensiv gebetet und Gott hat zu ihm in diesem Sinne auf ganz außerordentliche Art und Weise gesprochen, nicht mit Worten, sondern indem er ihm die Wundmale gegeben hat. Und da hat er verstanden, dass er doch das Richtige getan hat. Und das hat ihn dann bestärkt, um seine Mission weiterzuführen. Also hier mit Hilfe deiner Ausdauer soll man beten oder soll man dann zeigen, dass das Gebet auch fruchtbar wird. Und dann das Zitat noch des Augustinus. Er will, dass unser Verlangen sich im Gebet bewähre. So bereitet er uns darauf vor, das zu empfangen, was er uns zu geben geneigt ist. Also auch hier wieder das ausdauernde Gebet, das beharrliche Gebet, das so oft auch im Katechismus hervorgehoben wird. Mit Beharrlichkeit, mit Vertrauen, mit Ausdauer beten. Das ist ganz wichtig.
Im Katechismus, das Gebet ist unser großes Thema, Pfarrer Rellstab. Wir haben jetzt eben schon viel gehört und ich denke, es wurde auch so die Beziehung angesprochen, die Beziehung, die wir zu Gott haben. Und es ist ja schon, dass wir zu Gott Vater sagen, dass wir in Jesus einen Bruder haben und im Heiligen Geist einen Beistand, einen Begleiter. Das sind ja auch Dinge, die im normalen Leben vorkommen. Also wir haben einen leiblichen Vater, wir haben viele von uns vermutlich Geschwister, einen Bruder, wir haben auch Freunde, einen Beistand, einen Begleiter. Und jetzt werden durch diese menschlichen Beziehungen vermutlich auch unsere Denkweise, unsere Beziehung zu Gott geprägt, von diesen Beziehungen her. Wie kann man dies sozusagen überspringen? Wie kann man über Enttäuschungen auf dem menschlichen Gebiet auch hinwegsehen und dies nicht auf die göttliche Beziehung projizieren?
Sie haben recht, dass die menschlichen Beziehungen durchaus auch einen Einfluss haben können auf das Gottesbild. Wahrscheinlich ist das Beste, was wir tun können, die Bibel lesen. Und hier im Vertrauen wachsen gegenüber einerseits Jesus Christus, weil wir sehen, was er alles an Gutem geleistet hat und daher auch die Beziehung zum Bruder Jesus Christus vertiefen, ihn aber auch nicht nur als Bruder zu sehen, sondern auch als Lehrmeister und dann auch auf seine Beziehung mit dem Vater besonders Acht geben, wie er dem Vater bedingungslos vertraut hat. Und aus diesem bedingungslosen Vertrauen, das Jesus dem Vater gegenüber hat, können auch wir unser Vertrauen zum himmlischen Vater, auch wenn das Vertrauen zu unserem irdischen Vater nicht so gut sein sollte, neu ordnen. Und dann kann die Beziehung zu Gott eben doch eine sehr befreite Beziehung werden. Es kommt auch mir hier wieder die Geschichte vom heiligen Franziskus in den Sinn. Das hängt wahrscheinlich damit zusammen, dass ich jetzt gerade die letzte Woche auf einer Wallfahrt war und da auch am Schluss noch in Assisi war. Er hat ja in einem gewissen Moment sich gänzlich ausgezogen, die Kleider dem Vater zurückgegeben und dann gesagt, du bist jetzt nicht mehr mein Vater, von jetzt an habe ich den Vater im Himmel als wirklichen Vater. Auch solche Beispiele können uns eigentlich sehr schön helfen, dass der Vater im Himmel wirklich ein Vater ist, der für uns seine Kinder sorgt. Und das Beispiel von der Heiligen kann auch unsere Schwierigkeiten in der Beziehung mit dem irdischen Vater vielleicht irgendwo zumindest ein bisschen aufrütteln oder auflockern, damit es uns nicht allzu schwer fällt, uns wirklich mit vollem Vertrauen an den Vater im Himmel zu wenden. Gerade in der Geschichte der Heiligen sehen wir immer wieder, was für ein unverbrüchliches Vertrauen sie in den Vater gestellt haben. Und das kann uns helfen, wirklich auch selber ein solches wirkliche tiefe Vertrauen zu Gott aufzubauen.
Pfarrer Rellstab, das Bittgebet, also die Fürbitte für etwas beten, das scheint mir manches Mal so wie eine Schablone zu sein. Eine Schablone zum Beispiel, die einen Kreis umschreibt. Und jetzt gibt es Gott, der auch so eine Schablone hat. Und diese zwei Kreise scheinen oft nicht übereinander zu passen. Also meine Bitte, was ich mir wünsche, für was ich bete, mein Anliegen, habe ich den Eindruck, wird von Gott zunächst nicht erhört. Das gibt Enttäuschungen bei Menschen. Wie kann ich mit dieser Enttäuschung umgehen?
Also das Bild mit der Schablone ist gar nicht so schlecht. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört, aber es ist wirklich gut. Das Einzige, was wir tun müssen, ist, dass wir unsere Schablone in die Schablone Gottes stellen. Und dann sind sie wieder kongruent, dann stimmen sie wieder überein. Und das ist, wir sind insofern bewahrt vor Enttäuschungen im Gebet, je mehr wir wirklich versuchen anzuhängen, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe, dass wir alles letztlich in die Hände Gottes legen. Aber dazu gehört alles, was wir vorhin auch gesagt haben. Einerseits die Beharrlichkeit im Gebet, dann das immer wieder überprüfen, ob es die richtigen Güter, die angemessenen Güter sind, um die ich bitte. Dann auf das eigene Leben schauen. Ist mein Leben wirklich schon so gereinigt, so auf Gott ausgerichtet, dass Gott mir in seiner Großzügigkeit wirklich alles geben kann, worum ich ihn bitte? Oder muss ich nicht noch mehr die Gnade Gottes einsetzen, um mein Leben nach dem Willen Gottes zu ordnen? Und wie gesagt, das Gebet der Heiligen, das ist das stärkste Gebet aus einem gerechten Herzen. Auch wenn dann nicht alles geschieht, wie wir es wollen. Nicht alle Bitten der Heiligen sind erhört worden oder nicht so erhört worden, wie sie sich gehofft haben. Nicht alle Wunder konnten gewirkt werden. Manchmal mussten auch die Heiligen den Tod eines lieben Menschen in Kauf nehmen, obwohl sie an anderen Orten Menschen vom Tod wieder erwecken konnten oder Kranke heilen konnten und andere sterben dann daran an der Krankheit. Also auch bei den Heiligen wird nicht alles nach ihrem Wunsch gemacht, sondern es ist immer der Wille Gottes, der im Zentrum steht. Und vielleicht kann das helfen. Also die Schablone, unsere Schablone, mit der Schablone Gottes in Übereinstimmung zu bringen. Oder sagen wir auch so, sich der Schablone Gottes unterzuordnen. Immer wieder sagen, du Herr, aber weißt alles. Du weißt noch viel mehr als ich in meinem sehr beschränkten Verstand. Und deshalb vertraue ich dir, dass du alles gut machst und dass du gibst, was wirklich zum Heile dient. Wenn es jetzt besser ist für die Person, dass sie stirbt an der Krankheit, dann soll der Wille Gottes geschehen. Dann soll der Herr verherrlicht sein. Oder wenn es besser ist, dass diese Person durch das Gebet geheilt wird, dann soll der Name Gottes verherrlicht werden. Einfach, Gott weiß es. Gott weiß es viel besser. Er sieht die Tiefen des Herzens, in die wir nicht hineinblicken können. Und das bewahrt uns dann auch vor Entmutigung, vor Enttäuschungen, wenn wir die Fähigkeit uns aneignen, immer wieder zu sagen, dein Wille, Herr, geschehe. Du weißt es besser als ich. Ich bin überzeugt, Herr, du weißt alles. Und ich weiß nur einen ganz kleinen Teil.
Ist dieses Dein Wille, Herr, geschehe? Sie haben vorher auch von dem Loslassen gesprochen. Und mir scheint das ein ganz wichtiger Punkt beim fürbittenden Gebet sein, bei der Gebetsbitte. Ist dieses Herr, dein Wille geschehe, ist das der erste Schritt des Loslassens? Mit der Bitte sozusagen auch loszulassen und in die Hände Gottes zu legen.
Das kann durchaus sein. Jetzt beim Fürbittgebet ist es natürlich immer auch so, da bete ich für jemanden oder in einer Situation, wie sehr die Menschen, für die ich bete, auch bereit sind, die Gnade Gottes anzunehmen. Konkretes Beispiel. Wie lange beten wir schon um den Frieden im Irak? Und es scheint jeden Tag schlimmer und schlimmer zu werden. Was nützt unser Gebet? Und da nicht zu verzweifeln, wenn die Menschen, die da Verantwortung tragen, eben noch nicht bereit sind, die Gnade Gottes für den Frieden aufzunehmen, wenn sie noch nicht sich ihre eigene Schablone in die Schablone Gottes hineingelegt haben, dann ist eben auch der freie Wille dieses Menschen oder dieser Menschen, die dort im Krieg stehen, gegeben und die können dann in diesem Sinne auch gegen unser Gebet handeln. Oder wenn ich schon Wochen, Monate, Jahre lang bete für die Bekehrung irgendeines Menschen. Wir dürfen das feste Vertrauen haben. Je mehr wir beten, umso mehr Tropfen fallen auf den Stein. Vielleicht auch auf den heißen Stein. Da muss sich zuerst mal der heiße Stein abkühlen und dann beginnt sich langsam, aber sehr langsam ein Loch zu bilden. Und irgendwann kann dann vielleicht so ein Stein auch zersprengt werden. Das heißt, alles Gebet erwirkt wie Gnaden auch, die herunterfallen. Und dieses feste Vertrauen dürfen wir haben. Aber das braucht eben Beharrlichkeit. Das braucht manchmal lange Zeit. Haben nicht auch andere schon für uns gebetet? Und manchmal spüren wir, dass da wie eine Gnade vorhanden ist. Aber ich muss auch mit dieser Gnade zusammenarbeiten. Und manchmal merke ich nichts. Also es geht immer auch um den freien Willen des Menschen, für den ich bete. Der kann die Gnade Gottes annehmen oder er kann sie ablehnen. Ich weiß nicht, ob ich mich da klar genug erkläre.
Doch, das kommt sehr klar rüber, Pfarrer Gellstab. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken für die Ausführungen, für das tiefe Hineingehen in das Thema Gebet, Fürbitte, Gebetsbitte. Und ich würde Sie zum Abschluss jetzt noch bitten, dass Sie den Segen sprechen und vielleicht ein Gebet sprechen, so dass das, was wir gehört haben, dass dies auch in unser Herz sinkt und wir das wirklich neu umsetzen können in den kommenden Tagen auch.
Gerne, ja. Allmächtiger Gott, himmlischer Vater, wir danken dir, dass wir uns heute mit dem Thema des Gebetes auseinandersetzen durften und dass wir vieles auch verstanden haben, wie wir beten sollen. Wir wissen wirklich nicht, wie wir in rechter Weise bitten sollen. Schenke uns immer wieder den Heiligen Geist, damit er uns helfe, das Richtige zu sagen, das Richtige zu erkennen und das Richtige auch zu tun. Wir loben dich und preisen dich und danken dir für all deine Güte, für alle Gnaden, die du uns immer wieder schenkst. Und wir bitten dich, Herr, von ganzem Herzen um deinen Segen über alle Zuhörer von Radio Horeb, über alle Menschen, die wir in unseren Herzen tragen, über alle Menschen auf der ganzen Welt, besonders auch dort, wo Kriege und Spannungen und Zwietracht herrscht. Schenke du den Frieden in die Herzen aller Menschen. Schütze alle Menschen vor dem Bösen, vor den Mächten der Finsternis. Öffne die Herzen der Menschen, damit sie deine Gnade annehmen können. Führe sie in eine immer tiefere Gemeinschaft mit dir. Stärke sie auch im Glauben, in der Hoffnung, in der Liebe, im Vertrauen auf deine Hilfe und deinen Beistand und bewahre sie schließlich für das ewige Leben. Das gewähre du, dreifaltiger, allmächtiger und gütiger Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist.
Amen.
Amen.
Ein herzliches Dankeschön nochmals und auch Ihnen Gottes Segen.
Ja, danke schön. Auf Wiederhören, Herr Wielert. Auf Wiederhören, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Danke schön.